Grüß dich, wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein paar Gedanken über Mutismus. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann, denn ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, mit Helfern und mit erwachsenen Betroffenen darüber. Wenn wir zweimal im Online-Gespräch oder am Telefon miteinander reden wollen, kannst du deinen Termin jederzeit auf meiner Webseite buchen. Der Link zum Kalender ist christinewinter.de/termine. Neulich ist eine Familie auf mich zugekommen mit einer ganz konkreten Frage. Und zwar mit der Frage, ob es denn dem Kind helfen wird, den selektiven Mutismus hinter sich zu lassen, wenn es zu Weihnachten einen Hund bekommt. Und in dieser Absolutheit kann man die Frage nicht beantworten. Aber wir haben dann über eine andere Frage, die im Vordergrund stehen sollte, eine Weile gesprochen, nämlich darüber, ob die Familie überhaupt ein Haustier möchte, unabhängig davon, dass eins der Kinder Mutismus hat. Es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass eigentlich niemand einen Hund möchte, aber irgendwo im Internet eine Geschichte gestanden ist von einem Kind, das einen Hund bekommen hat und sich mit dem Hund im Laufe der Zeit aus dem selektiven Mutismus rausentwickelt hat. Was die Geschichte wahrscheinlich nicht miterzählt hat, ist, was sonst noch alles mit dem Kind an Entwicklung passiert ist. Und ob es wirklich der Hund war, der den Mutismus weggemacht hat, da hätte ich begründete Zweifel. Vor allem war mir aber in diesem Elterngespräch wichtig, dass die Frage, ob man sich ein Haustier anschafft, ja oder nein und wenn ja, welches, auf keinen Fall vom Mutismus abhängen sollte und dass abgesehen davon Tiere auch keine Weihnachtsgeschenke sind. Und damit hat sich die Entscheidungsgrundlage in dieser Familie deutlich verschoben. Es war nicht mehr von dem Hund die Rede, weil die Familie wusste, ein Hund würde in die Familie ja gar nicht reinpassen. Es war nur die Hoffnung, es würde das Mutismusproblem lösen. Mittlerweile habe ich eine E-Mail bekommen von der Familie. Die haben eine Katze angeschafft, die in die Familie, in die Situation, in das Gesamtgefüge reinpasst. Und die offensichtlich von Tag 1 an ein gutes Gefühl für das mutistische Kind hat, sodass die viel Zeit miteinander verbringen. Und ich möchte jetzt bewusst nicht eine Geschichte erzählen, dass die Katze das Mutismusproblem löst. Denn darum geht's nicht. Wenn Kinder Haustiere lieb haben, ist das immer schön. Und jemanden zum Liebhaben haben ist eine Hilfe. Nicht für den Mutismus, aber wenn man Kind ist. Und deswegen gleich schon am Anfang dieser Podcast-Folge die Antwort auf die Frage, sollte man sich wegen Mutismus ein Tier anschaffen? Nein, sollte man nicht, auf keinen Fall. Ich höre dich jetzt gerade denken, vielleicht, dass doch ein Hund ein klassisches Therapietier wäre. Ja, es gibt Hunde, die sind Therapietiere. Es gibt auch Pferde und Alpakas und Lamas. Und vielleicht sogar die eine oder andere Katze, die als Therapietier arbeiten. Das heißt aber nicht, dass diese Tiere Therapie veranstalten. Das heißt auch nicht, dass jedes Tier dieser Arten prädestiniert dafür ist, in einem therapeutischen Umfeld mitzuwirken. Und es ist richtig, dass es tiergestützte Therapieangebote gibt. Tiergestützt bedeutet aber, dass der Mensch, der therapeutisch arbeitet, ein Tier zu seiner Unterstützung dabei hat. heißt auch, der Mensch plant die Therapie, leitet die Therapie, justiert in Therapiesitzungen nach, wenn es was nachzujustieren gibt, organisiert das Ganze und lenkt das Tier, gibt dem Tier konkrete Anleitungen dafür, wie es mitwirkt, während der Mensch alle Entscheidungen trifft. Dass das, wenn man es beobachtet als Außenstehender, ganz oft sehr leicht und sehr unangestrengt und sehr natürlich wirkt und tatsächlich so ausschaut, als ob das Tier die Hilfestellung gibt, ist ein Zeichen dafür, dass diese Therapieeinheit gut organisiert und das Tier gut gelenkt ist. Und es ist eben nicht ein Zeichen dafür, dass das Tier die Therapie alleine macht. Was wir auch nicht beobachten können, wenn wir auf die Therapiesituation schauen, ist, dass das Therapietier zwar mitwirkt in der tiergestützten Therapie, aber außerhalb der Therapiesituation ist es einfach nur Tier. So ist zum Beispiel der Hund der Therapeutin innerhalb der Sitzung für die Rolle, die er einnimmt, trainiert. Und nachher geht's auf die Hundewiese und da ist der Hund einfach nur Hund. So wie das bei allen anderen Hunden, die einen Job haben, auch ist. Es ist also nicht etwas, was dem Hund, weil er Hund ist, gegeben ist, sondern er hat eine Aufgabe, er hat die Aufgabe gelernt und er hat Arbeitszeit und Freizeit. Ganz oft höre ich Schilderungen, dass wenn ein Hund in der Nähe ist, das Kind spricht. Vielleicht nur leise, vielleicht nur mit dem Hund, manchmal auch mit dem Menschen drumherum. Und das könnte ja beweisen, dass der Hund doch was ändert. Sinnvollerweise sollten wir aber daraus Faktoren ableiten, die das Sprechen beim Kind wahrscheinlicher machen und die vielleicht auch wirken, ohne dass da ein Hund anwesend ist. Nur dass Hunde manche Angebote sehr viel natürlicher und unterschwelliger machen, als es uns Menschen auf Anhieb gelingt. Was ganz oft passiert ist, wenn ein Tier im Raum ist, dann liegt die Aufmerksamkeit der Menschen in diesem Raum zu einem großen Teil bei dem Tier und nicht beim mutistischen Kind. Und diese Lenkung der Aufmerksamkeit weg vom Kind macht es wahrscheinlicher, dass natürliches Verhalten möglich ist. Und mit natürlichem Verhalten meine ich nicht eingefroren sein, sich frei bewegen können, sprechen können, an der Interaktion mit dem Tier und vielleicht auch mit den Menschen teilnehmen. Wenn die ganze Aufmerksamkeit wieder aufs Kind geht, hört das auf. Und meine Vermutung wäre, es hört auch auf, wenn da ein Hund im Raum ist. Weil es nicht der Hund macht, sondern die Gesamtsituation. Was mit Tieren auch passiert, mit verschiedenen Arten von Tieren, auch mit dem Hund, ist, dass einfach alle in dem Raum relaxter werden. Ausatmen, Anspannung loslassen. Und das ändert die Situation für alle in diesem Raum, auch fürs mutistische Kind. Und wenn alle relaxed sind, keine Erwartungen da sind, keine Konflikte da sind, keine Schwierigkeiten da sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine mutistische Blockade sich manifestiert, recht gering. Und dann spricht das Kind. Warum auch nicht? Es kann ja. Was so ein Hund auch anbietet, ist körperliche Nähe mit keinerlei Erwartung. Ein Hund hat keine Bedingung, der kommt und bietet an, dass er gestreichelt werden könnte und nimmt das, was er kriegt. Und diese Erfahrung von keiner Erwartung, die macht man selten als Mensch mit anderen Menschen. Mit Tieren schon. Deswegen ist es was anderes, wenn ein Hund kommt, sich hinsitzt, das Pfötchen geben will. Oder eine Katze kommt und einen am Fuß anstupst und sich vorbeischleicht und auf ein bisschen gestreichelt werden hofft. Oder irgendein anderes Tier. Und weil das Tier nichts voraussetzt, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass was geht. Was genau? Bewertet das Tier ja nicht. Bei uns Menschen ist das anders. Wir neigen dazu, gerade wenn wir wissen, das ist ein Kind mit einem Problem, dass wir Erwartungen gar nicht unterdrücken können und Bewertungen gar nicht verhindern können. Und oftmals die Frage ist, habe ich alles richtig gemacht, ich als Erwachsener, damit das Kind. Da ist schon so viel Erwartung und Bewertung und Kompliziertheit in der Situation, dass es dem Kind tatsächlich schwer wird. Mit dem Hund nicht. Der denkt so nicht. Und vielleicht macht das den Unterschied, dass man mit dem Tier die Möglichkeit hat, eine Kontakterfahrung zu machen, ohne dass es um irgendwas geht. Es geht aber nicht mehr um Kontakt. Das ist ein Nebenprodukt von Tier ist da, Kind ist da. Und wenn wir jetzt wieder ein bisschen therapeutischer denken, was so ein Tier auch anbieten kann, ist, dass man auf eine total angemessene Weise eine Situation, die gerade schwierig geworden ist, unterbricht und neu wieder startet. Weil ein Hund sich keine Gedanken darüber macht, warum wir es jetzt nochmal probieren. Weil man mit einem Hund aus einer Situation raus und neu wieder reinkommen kann und es nochmal probieren kann, ohne jede Bewertung, ohne jede Kritik, ohne dass irgendwer irgendwas falsch gemacht hat. Und wenn ich so davon erzähle, ist für mich völlig klar, dass vieles, was das Tier in die Situation reinbringt, im Grunde auch ohne das Tier da sein könnte. Wir Menschen, wir erwachsenen Menschen, die auf mutistische Kinder treffen, wir dürfen ein bisschen üben, diese Natürlichkeit, diese Erwartungsfreiheit, dieses Einlassen auf die Situation, dieses im Moment sein, was ein Tier von Natur aus hat, auch anzubieten. Und es wird uns nicht zu 100% gelingen, weil wir Menschen halt zur Kompliziertheit neigen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sich was verändert, wenn wir die Aufmerksamkeit in die Richtung lenken. Das Gesagte gilt für Therapiehunde und für Hunde ohne Job gleichermaßen. Was es dann auch noch gibt, sind ausgebildete, trainierte Assistenzhunde, die ganz konkrete Aufgaben als Hilfestellung antrainiert bekommen haben, um ihrem Menschen das Leben zu erleichtern. Assistenzhunde mit so einer Ausbildung lernen also das, was der Mensch braucht, damit er im Alltag zurechtkommt. Und ich kenne ein paar Beispiele, bei denen Mutismusbetroffene so einen Assistenzhund haben. Der wichtige Punkt dabei ist, dieses Assistenztier macht den Mutismus nicht weg, sondern es macht das Leben mit dem Mutismus machbarer. Und meistens geht es bei Menschen mit Assistenztier auch nicht ausschließlich um Mutismus, sondern da hängen noch andere Themen mit dran. Körperliche Themen, psychische Themen. Mehr als nur die Frage des Sprechens oder Nichtsprechens. Wenn das eine Hilfe ist, wenn es dafür eine Finanzierung gibt, wenn die Unterstützung des Tiers das Leben erleichtert. Ist das ein gangbarer Weg? Und wir sollten aber berücksichtigen, dass ein Assistenztier mit dieser Ausbildung teuer ist. Und es könnte dabei ein psychologischer Effekt entstehen, nämlich der psychologische Effekt, dass man das Tier ja behalten möchte. Man hat es lieb. Es hilft. Und wenn man dann das Problem nicht mehr hätte, hätte das Tier keinen Job mehr. Und auch wenn das ein sehr unterschwelliger, unterbewusster Zusammenhang ist, hätte man, ich mag das Wort gar nicht, aber es wäre ein Krankheitsnutzen aus der Tatsache, dass man Mutismus hat. Was ein Hund oder eine Katze oder ein Pferd oder auch viele andere Tiere mitbringen, ist ein Nervensystem, das beruhigend wirken kann. Und wir Menschen sind biologisch gesehen auch nur hochentwickelte Tiere. Wir können uns mit diesen Tieren und ihren Nervensystemen verbinden und dadurch entspannt werden. Als ich ungefähr 13, 14 war, war mein Leben sehr, sehr angespannt, kompliziert. Ich war Stunden am Tag in mutistischen Blockaden, also im Grunde den ganzen Schultag und noch ein bisschen drüber hinaus. Und die Möglichkeit, irgendwie einen Kontakt zu kriegen, der nicht angespannt ist, war gleich null. Und in der Zeit haben die Nachbarn im Haus nebenan zwei Katzen bekommen, eine junge, eine ältere. Die beiden Katzen wollten nicht im gleichen Haus sein und deswegen hat die ältere Katze beschlossen, sie zieht bei mir ein. Die Situation war dann so, dass die Katze tagsüber bei mir war und nachts konnte sie nicht bei mir bleiben, weil wir keine Katzenklappe oder Ähnliches hatten. Sie ist dann draußen gewesen. Vermutlich ist sie dann auch irgendwann durch die Katzenklappe im Nachbarhaus in ihrem eigenen Zuhause gelandet. Aber am nächsten Tag nach meinem Schultag war sie wieder da. Und sie hat meistens, während ich Hausaufgaben gemacht habe oder Musik gemacht habe oder irgendwas gemacht habe, entweder auf meinen Füßen liegend geschlafen, gedöst oder auf meinem Schoß. Und sie war einfach nur da. Wenn ich heute auf die Zeit zurückschaue, war sie mir eine Hilfe, nicht gegen den Mutismus, aber weil sie da war. Und weil ihr egal war, ob ich was gesagt habe oder nicht, ob ich was gemacht habe oder nicht, ob ich sie gestreichelt habe oder nicht. Sie war auf meinen Füßen gelegen und da war sie. Der Nebeneffekt war, ich war länger an meinen Hausaufgaben gesessen, weil ich konnte ja jetzt die Katze nicht wegscheuchen und dann habe ich halt noch ein paar Vokabeln gelernt oder noch eine Matheaufgabe mehr gemacht. Es war einfach nur eine Katze, die da war. Es war ein entspanntes, anderes Nervensystem, ohne Erwartung, ohne Druck, ohne irgendwas, das ich in Momenten ohne mutistische Blockade gespürt habe. Und in Momenten mit Blockade habe ich es nicht gespürt, das war der Katze aber nicht so wichtig. Die war auch dann entspannt. Technisch gesehen nennen wir dieses gegenseitige Entspannen von Nervensystemen Koregulation, also die Regulation des anderen. Und das ist schlicht, wenn sich Säugetiere, auch menschliche Säugetiere, gegenseitig entspannen. Und wenn sie sich gegenseitig eine Form von Geborgenheit oder, falls dir der Begriff zu überhöht ist, eine Form von gegenseitigem Okay-Sein vermitteln. Wir Menschen können das auch. Wir achten selten drauf. Vielleicht wäre es gut, wenn wir mehr drauf achten würden. Als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich ein bisschen per Suchmaschine nach Haustierinformationen gesucht, nach Therapietieren, nach tiergestützten Angeboten, einfach um mir ein Bild davon zu machen. Und dann wurde mir unter anderem als Möglichkeit angezeigt, dass Therapie doch auch durch ein KI-Tier gemacht werden könnte. Also eine künstliche Intelligenz in einem künstlichen Tierkörper als Therapiehelfer. Und darüber habe ich eine Weile nachgedacht. Denn künstliche Intelligenzen werden mehr und mehr Teil unseres Alltags werden. Und die Frage für mich war dann, was kann so ein künstliches Tier anbieten, um eine Hilfe zu sein? Und die Schlussfolgerung, auf die ich momentan komme, wäre, dass es vergleichbar ist mit anderen technischen Hilfsmitteln wie einem Talker, einem Diktiergerät, einer Art von App, die Gespräche simuliert, einer Art von App, die ein Haustier simuliert. Es ist eine Simulation. Und ich sage nicht, dass technische Hilfsmittel nichts bringen können. Aber ich bin immer skeptisch, wenn da große Erwartungen an eine zutiefst menschliche Entwicklung gestellt werden, weil das Ding halt kein Mensch ist. Und vor allem, wenn jetzt mehr und mehr künstliche Intelligenz integriert wird, bin ich nachdenklich. Denn was KI gut kann, ist, aus großen Datenmassen plausible Muster rauszugenerieren. Es ist ein Statistikauswertungsturbo, der aber davon, wie Menschsein geht und wie man sich fühlt, wenn man mit jemandem menschlichen Kontakt hat, nichts weiß, weil die Erfahrung zwar beschrieben, aber von einer künstlichen Intelligenz nicht erfahren werden kann. Und wir hatten es gerade vorhin von Koregulation mit einem anderen Säugetier. Kann die KI nicht. Die KI kann nicht dieser andere sein. Auch wenn sie, und darin ist sie extrem gut, sehr perfekt nachbilden und beschreiben kann, wie das ist. So ein Statistikauswertungsgenerator kann sehr eloquent benennen, wie andere es schon mal beschrieben haben. Aber das Gefühl von Geborgenheit und das Gefühl von Lebendigkeit und das Gefühl von Verbundenheit fühlen kann das Ding nicht. Anders ausgedrückt, da lebt halt nichts. Und wenn wir über selektiven Mutismus sprechen, gehe ich davon aus, dass eine Erfahrung mit etwas, das nicht lebt, nichts ändern wird. Und deswegen nehme ich an, dass ein KI-Gesprächspartner oder auch ein Fake-Haustier ungefähr so nützlich ist für die Kontakterfahrung wie ein Super Mario-Spiel für jemanden, der Mechaniker werden will. Es hält einen beschäftigt. Es ist in dem Rahmen, in dem es stattfindet, auch irgendwie plausibel. Aber es hat halt nichts mit wirklichen Erfahrungen zu tun. Und die Entwicklung, die man in diesem künstlichen Umfeld macht, lassen sich nicht auf echte Begegnungen übertragen.
Wenn
Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.